Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt hier aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandtes, balanciertes, gut schweizerisches Gleichgewichts- und Neutralitätsdenken am Montag, dem 5. Juni 2023. Ich beginne mit zwei hochskurrilen Nachrichten, eigentlich für die Satireabteilung. Der Welt, der Wirklichkeit ist ja manchmal nur noch mit der Komödie beizukommen und das ist hier meines Erachtens absolut beziehungsweise durchaus der Fall. Glamour Magazine features pregnant man cover model for Pride Month. Also das Glamour Magazin, das ist ein ja doch ziemlich weit verbreitetes Lifestyle-Heft, ein Hochglanz-Magazin, hat nun auf der Titelseite einen schwangeren Mann. Das ist sozusagen die Gender-Ideologie am Gipfelpunkt ihrer sich selbst ad absurdum Führung, der Gipfel der Unwissenschaftlichkeit, der schwangere Mann, das sind für mich die Flacherdler der Geschlechterdiskussion. Über das regen sie sich dann auf, wenn irgendwo ein Flacherdler kommt oder ein Verschwörungstheoretiker oder irgendein sogenannter oder angeblicher Spinner, dann pflanzen die Medien das Bajonett auf. Aber wenn das Glamour-Magazin mit einem schwangeren Mann auftrumpft, dann applaudieren alle andächtig, obwohl alle im Innersten natürlich denken, der Kaiser hat wirklich keine Kleider an, aber man fühlt sich genötigt, hier mitzuklatschen, weil wenn sie nicht mitklatschen, dann sind sie vielleicht gegenschwangere Männer. Haben sie ein Diskriminierungsproblem? Haben sie vielleicht ein Kindheitstrauma erlebt, das sie noch nicht abgearbeitet haben? Und da draußen gibt's ganz viele Politiker, die sehr viel Steuergeld natürlich brauchen, um die Gesellschaft zu therapieren, um sie bereit zu machen für den schwangeren Mann. Meine Damen und Herren, ich glaube, ich bin ja ein unverbesserlicher Optimist und zwar immer wieder bestätigt in meinem Optimismus. Es kommt gut und hier bin ich überzeugt, das führt sich wirklich selber ad absurdum. Das entstellt sich jetzt zur Kenntlichkeit. Der schwangere Mann, absolut irrwegig, holzwegig hier unterwegs, der sich hochentwickelt wähnende Teil der Menschheit. Und gleich noch etwas, anstößig und gewaltsam, Schulen im US-Staat Utah verbieten die Bibel. In den USA sorgen etliche Staaten mit ihrem Verbot von LGBTQ-Inhalten in der Schule für heftige Diskussionen. In Teilen Utahs soll nun sogar die Bibel aus der Schule verbannt werden. Wegen anstößiger und gewaltsamer Inhalte hat ein Schulbezirk im US-Staat Utah die Bibel aus Grund- und Mittelschulen verbannt, meldet NTV. Der Schritt trete im Bezirk Davis County nördlich von Salt Lake City ab sofort in Kraft, berichten mehrere US-Medien. Hintergrund der Maßnahme ist ein Gesetz des Bundesstaates aus dem Jahr 2022. Dieses ermöglicht Bücher und Filme mit pornografischen und unanständigen Inhalten an Schulen zu verbieten. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die Bibel eine Bibel der pornografischen und unanständigen Inhalte ist, aber eben diese Säuberungswelle, dieser politisch korrekte Reinheitswahn, dieser Reinigungsfimmel, der übrigens auch ausartet, ausschlägt in eine Art von Biologismus, das geht ja so weit, dass es da bestimmte Gralsüchter gibt, die sagen, ein Buch über Frauen kann nur von Frauen geschrieben werden. Und wenn Sie über die Unterdrückung oder Kolonialismus berichten möchten oder einen Roman verfassen möchten, dann geht das nicht, wenn Sie nicht selber Opfer solcher Diskriminierungen gewesen sind. Ein Authentizitätswahn greift da um sich, eben ein Reinheitswahn, der an die schlimmsten Verirrungen des Geistes im 20. Jahrhundert erinnert. Dann haben wir eine Tagung, der Verteidigungsminister im Indo-Pazifik-Sicherheitskonferenz, Shangri-La-Dialog, das ist im Fernen Osten das Gegenstück zur Münchner Sicherheitskonferenz. Und da hat der deutsche Wehrminister Pistorius einen Auftrag einen Auftritt gehabt und ja, da im Grunde einfach den amerikanischen Soundtrack von sich gegeben und entsprechend die Weltgemeinschaft, vor allem auch die Chinesen, aufgefordert, das zu tun, was jetzt die Deutschen für richtig erachten. Und diese beherzte rhetorische Offensive des Wehrministers wirkt einfach etwas skurril vor dem Hintergrund, dass die Deutschen ja im Moment akute Probleme haben, ihre Heizungskeller in den Griff zu bekommen. Diese nicht mehr enden wollende Heizungsdebatte um den Bundestag, wir nehmen das ja in der Schweiz nicht im Detail wahr, aber offensichtlich haben sie da einfach einen Knopf in der Leitung mit diesen Heizungen und dem Umbau des deutschen Heizungswesens, aber unbelastet von solchen Problemen, je eben globaler, je umfassender, je weltumspannender man da reden kann, desto selbstbewusster. Und Pistorius hat nun also zum Beispiel die Chinesen aufgefordert, unverzüglich die Pilotenausbildung mit Hilfe ehemaliger Bundeswehrangehöriger einzustellen. Russlands Angriffskrieg in der Ukraine sei grundlos und wenn China gegen Taiwan losschlage, werde das genauso sein. Man werde dann also an der Seite der Amerikaner stehen. Und ich glaube, meine Damen und Herren, viele Deutsche sind da nicht so überzeugt wie Herr Pistorius, falls er denn überzeugt sein sollte. Mit Russland, das ist noch so eine Sache. Da sind viele emotional aufgepeitscht, man kennt die Hintergründe nicht. Eben, dann sind auch solche Aussagen, gehen dann irgendwie durch, ein grundloser Angriff. Es gibt nie grundlose Handlungen. Alles hat einen Grund, sonst passiert es nicht. Und man muss sich mit den Gründen auseinandersetzen. Und man kann sich nicht so wurstig einfach darüber hinwegwälzen. Es gibt einfach keinen Grund, beziehungsweise der Grund ist, dass der Putin der Teufel ist und deshalb müssen alle jetzt auf diesen Teufel los. Das ist im Grunde auch eine Beleidigung der Intelligenz, nicht nur der Konferenzteilnehmer, sondern auch der Deutschen, die Herr Pistorius da ja repräsentiert. Und er müsste ja Deutschland, aber eben das ist das große Problem, er müsste ja Deutschland vielleicht etwas unabhängiger positionieren. Aber da fehlt der Mut, man müsste sich eben etwas lösen können von dieser amerikanischen Totaldominanz. Und der Grund dafür liegt natürlich ganz klar darin, dass die Amerikaner letztlich mit ihrer Militärpräsenz auch von den Europäern und den Westeuropäern so erwünscht, weil die haben ihre Rüstung vernachlässigt und sind stillschweigend davon ausgegangen, dass im Zweifelsfall die Amerikaner für sie sowieso die Kastanien zum Feuer rausholen. Das ist jetzt halt die Quittung dafür. Die Amerikaner bestimmen faktisch, wer die Europäer sind, was sie machen, was sie zu tun haben. Und so wird man hineingezogen in die Kriege der Amerikaner. Das ist im Grunde der Ausdruck der Schwäche auch Europas, das selber schuld ist, dass sich hier eben hat geglaubt hat, sich von der wichtigen Staatsaufgabe der Rüstungspflege, der Verteidigungspflege zu befreien, das Geld dann einfach in den Sozialstaat hineingestopft hat und jetzt ist man ein Handlanger der Amerikaner. Und das, was Pistorius hier vorführt, ist sozusagen die sprechende Wirklichkeit dieses Vasallen beziehungsweise dieses faktischen Sklavenstatus in geopolitischer Hinsicht. Aber eben viele Deutsche, ich merke das, und jetzt nicht einfach nur in bestimmten politischen Kreisen, sondern in breiteren Bevölkerungskreisen, die sind da sehr, sehr skeptisch. Die sind sicher nicht bereit, jetzt ja mit Russland, wie gesagt, da ist man noch etwas aufgewühlt und denkt, ja, man muss etwas machen, man muss der Ukraine helfen, obwohl auch dieser Zelensky immer mehr Deutschen auf die Nerven geht, wie übrigens auch den Schweizern. Es ist unglaublich, diese forsche Art da, diese fast schon etwas mafiöse Art, wie der auftritt, fürchterlich, also undankbar und auch unsympathisch der Sache der Ukrainer hier ganz klar schadend. Aber wenn es dann um China geht, einem der ganz grossen Handelspartner Deutschlands, da ist man, glaube ich, nicht bereit, mit den Amerikanern wegen China in ein Handgemenge einzusteigen. Und da ist übrigens interessant, jetzt an diesem Shangri-La-Dialog in Singapur hat der chinesische General Li Shangfu in sehr scharfen Worten, ohne die Amerikaner da explizit zu erwähnen, die Amerikaner kritisiert. Und vor allem, das ist beunruhigend, einen Vorfall erwähnt vom letzten Samstag, dass ein Lassen Sie mich das hier anschauen. Das sei ein amerikanischer Zerstörer, die USS Chang-Hoon, und die kanadische Fregatte Montreal durch die Straße von Taiwan gefahren, und es näherte sich da ein chinesisches Schiff, und die Amerikaner und die Kanadier mussten da ihre Geschwindigkeit drosseln, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Und das hat die Amerikaner empört. Was fällt eigentlich den Chinesen ein, da so auf uns zuzusteuern? Man muss sich ja vielmehr die Frage stellen, was machen eigentlich die Amerikaner in dieser Straße von Taiwan mit einem Zerstörer? Was, ich meine, würden die Amerikaner das akzeptieren, wenn die Chinesen da vor Los Angeles herumkreuzen würden? Können Sie sich vorstellen? Und mit dieser Art, mit dieser unsensiblen Elefant-im-Porzellanladen-Art sind die Amerikaner heute im Begriff, einfach die Stimmung, die Geopolitik auf diesem Planeten zu vergiften. Und man könnte fast zum Schluss kommen, dass sie es darauf angelegt haben, die Stimmung zu vergiften und Konflikte zu provozieren. Ähnlich vielleicht wie die Deutschen zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als sie gedacht haben, ja, je länger wir warten im Ersten Weltkrieg, desto besser werden die Aussichten unserer Gegner. Aber jetzt haben wir ja die Chance, unsere Weltmachtstellung endlich zu erobern. Bei den Amerikanern geht es mehr darum, diese Weltmachtstellung, diese Übermachtstellung zu verteidigen. Aber das ist doch für mich jetzt als Schweizer, als Neutraler, absolut verwerflich, dass die Amerikaner in dieser ohnehin schon aufgeheizten Situation dermaßen rabiat Präsenz markieren, zusammen mit den Kanadiern. Und zu Recht muss ich sagen, beschweren sich die Chinesen darüber. Wir müssen doch aufpassen, meine Damen und Herren, nicht nur wir in der Schweiz, sie in Deutschland auch, wir alle, Österreich, Neutralität, wir müssen doch aufpassen, dass wir uns nicht in diese Kriege der Amerikaner, in diese Konflikte, in dieses imperiale, hegemoniale Gehabe hineinziehen lassen. Und umso wichtiger mahne ich hier an, ein Buch, über das ich ja schon öfters gesprochen habe, von Stefan Baron, Ami Go Home, die Notwendigkeit, dass sich Europa von den Vereinigten Staaten emanzipieren muss. Das heißt aber auch, dass man die eigene Rüstung, die eigene Verteidigung wieder selber schultern muss. Und dass man sich da auch den Umarmungen, den freundlichen wie den unfreundlichen, entziehen sollte, um wieder mehr auf eigenen Beinen zu stehen. Also ich hoffe, dass diese Vorgänge zumindest in der breiteren Bevölkerung, und das wird sich dann auch politisch niederschlagen, dass das dazu führen wird, dass wir ein etwas eigenständigeres Europa bekommen. Nicht nach dem Gusto dieser Pseudo-Elite in Brüssel, die da einfach von oben nach unten durchregieren möchte, diese eingebildete Europa-EU-Regierung. Nein, nicht in dieser institutionellen Art, aber mehr vom allgemeinen Bewusstsein her, dass den Bürgern wieder klar wird, dass sie Politiker wählen müssen, die Kraft haben, die Interessen ihrer Länder ins Zentrum zu rücken und die Sorgen und Nöte ihrer Bevölkerung, und nicht einfach das nachplappern und nachsingen, was die Amerikaner vorgeben, wie hier eben der Herr Pistorius. Scholz sieht Krisen als Grund für AfD-Aufschwung. Derzeit machen sich viele politische Verantwortliche Gedanken, warum die AfD in Umfragen so gut dasteht. Bundeskanzler Scholz sieht in der Unsicherheit, aktuellen Krisenlage den Hauptgrund. Er wolle dem den Glauben an das Land, an Europa entgegensetzen. Ja, Wacker hier, der Kanzler. Aber es ist weniger eine Frage der Parolen, die ein Kanzler abgibt, als eine nüchterne Betrachtung der Wirklichkeit. Es ist einfach eine Tatsache, dass die deutsche Regierung in vielerlei Hinsicht eine Politik macht, die einer wachsenden Zahl von Deutschen nicht gefällt. Und jetzt wäre es die Aufgabe der größten angeblichen Oppositionspartei, der CDU, CSU, hier Gegenposition zu beziehen. Aber das machen die eben nicht, weil sie sich auch in diesem Mainstream, in dieser Käseglocke wohlfühlen und da dabei sein wollen. Und dann ist die AfD am Schluss die einzige Partei, die jetzt auf der rechten, auf der bürgerlichen Seite das ausspricht, was viele Deutsche, bürgerliche, aber zum Teil nicht nur bürgerliche, denken und was sie für richtig erachten. obwohl sie das vielleicht nicht zugeben würden. Und natürlich gibt es Leute, die man kritisieren kann in der AfD, die gibt es in jeder Partei, aber ich glaube, die Zustimmung, die hat vor allem damit zu tun, dass die AfD eben etwas richtig macht, dass sie das ausspricht, was die Leute beschäftigt. Und wenn Sie die Analysen lesen in den Zeitungen, auch in der Schweiz, dann heißt das immer, ja, weil die anderen so blöd sind, weil die anderen alles falsch machen. Ja, das mag ja schon stimmen, aber die AfDler machen eben auch etwas richtig und da sind die Medien offenbar nicht bereit, das anzuerkennen. Und sie sagen immer, das ist doch unfassbar und zu Recht wird das ausgegrenzt und mit so einer Nazi-Partei und rechtsradikal, also man perpetuiert, man wärmt auf permanent und wiederholt diese Vorwürfe, die eine Nähe herstellen sollen zwischen der AfD und den Dunkelkammern der deutschen Geschichte. Und man ist heute ja schon rechtsradikal in Deutschland, wenn du gegen die Gendersprache und gegen diesen ganzen Unsinn bist. Wenn du für kontrollierte Grenzen bist, dann wirst du vermutlich vom Verfassungsschutz beobachtet und diesem unmöglichen Herrn Haldenwang. Ich glaube, das verkennt die Situation und ist einfach Ausdruck, jetzt auch die Berichterstattung, dass die Medien da sich als Bodyguards der regierenden Kreise bestehen. Nein, die AfD macht einfach etwas richtig. Sie spricht diese Themen an. Ob sie dann in der Praxis, wenn sie in der Regierungsverantwortung wäre, die Lösungen brächte, die praktikabel, das muss man sehen. Aber die Auseinandersetzung mit ihr einfach auf der Ebene dieser Gesinnungspolitik und dieser Gesinnungsanschwärzung laufen zu lassen, das wird hier ganz sicherlich nicht das richtige Rezept sein. Und solange sich da der Mainstream in dieser Wagenburg der eigenen Gesinnung und der moralischen Überlegenheit einbunkert, wird die AfD zulegen. Obwohl die AfD, das muss man ja sagen, gewisse Führungsprobleme hat, wobei auch noch interessant, ich habe kürzlich den Tino Chrupalla getroffen. Ich war noch beeindruckt von ja einfach diesem bodenständigen Handwerkertyp. Etwas forscher unterwegs ist ja die Alice Weidel, die da auch obendrin ist. Die tritt sehr hart auf, auch sehr eloquent, für schweizerische Ohren fast schon etwas too much, wie sie das macht. Aber das ist halt Demokratie und früher haben das die Deutschen ja auch ausgehalten, als die Wehners und wie sie alle heißen oder hießen und die Franz Josef Straussens etc., die sind ja auch nicht mit Zuckerwatte aufgetreten im Bundeshaus. Russia cancels more Ukrainian air defense while the US admits the economy is stalling. Ja, das ist noch interessant. Russland ist, und das wird jetzt in den Medien langsam zur Kenntnis genommen, in den schweizerischen, in den deutschen Medien, beobachten Sie im Moment eine Richtungsänderung der Berichterstattung. Jetzt hat man Ihnen monatelang, über ein Jahr lang eingeredet, die Russen sind am Ende, ihr Militär ist total unfähig, die können überhaupt nichts. Und jetzt muss doch zähneknirschend zugegeben werden, ja, sie haben dazugelernt. So unfähig sind die Russen doch nicht. Ich habe immer davor gewarnt, die Russen zu unterschätzen. Jetzt merken sie es langsam. Ist ja auch ein gutes Zeichen, dass der Mainstream nicht völlig vernagelt ist in seinen eigenen Vorurteilen. Und etwas, was hier ganz speziell ist und was einfach erwähnt werden muss, ist, dass eben die Russen hier die Luftabwehr ganz gezielt ausschalten. Und ich glaube, die Strategie der Russen ist etwas anders, oder das Vorgehen, muss man vielleicht sagen, die Taktik der Russen ist etwas anders als das, was sie lesen können. Ich glaube nicht, dass die Russen hier flächendeckend, wie die Amerikaner das jeweils gemacht haben, Shock and Awe oder Search and Destroy und wie all diese Slogans hießen. Die Amerikaner gehen relativ brutal rein in solchen Kriegen. Vor allem mit der Luftwaffe bombardieren sie einfach mal alles weg, egal ob Zivilisten oder militärisch. Klar, sie haben auch diese Präzisionswaffen, diese Präzisionsraketen, die sie einsetzen wollen. Man darf ihnen auch nicht Unrecht tun. Die Amerikaner im Grunde immer Verfechter des Präzisionskriegs, nicht der Flächenbombardemente mit sehr vielen zivilen Toten. Das war eher vom Zweiten Weltkrieg her kommend die Strategie der Briten, übrigens von einem Deutschen entwickelt für Churchill, Frederick Lindemann, ganz interessant, vielen nicht bekannt. Die Amerikaner aber generell mit weniger Skrupeln gegenüber zivilen Toten. Ich glaube, die Russen gehen hier anders vor. Sie versuchen, die militärische und zivile Infrastruktur der Ukraine zu zerstören. Es geht ihnen darum, die von russischsprachigen Mehrheiten, also relativen Mehrheiten besetzten und jetzt auch eroberten Gebiete zu sichern, da noch ein paar Oblasten dazu zu erobern. Den Westen der Ukraine werden die Russen nicht erobern wollen, weil der Preis, diese Gebiete dann auch zu sichern, so schätze ich die russische Führung ein, der ist viel zu hoch, weil der Westen der Ukraine, der möchte niemals zu Russland gehören, das ist im Osten etwas anders, obwohl auch dort vielleicht die Begeisterung sich gegenüber all diesen militärischen Aktionen auch sich in Grenzen halten dürfte. Da kenne ich mich zu wenig gut aus. Man darf das nie glorifizieren auf die eine oder auf die andere Seite. Also da ist die Strategie wohl eher darin zu sehen, gezielte Zerstörung der militärischen und zivilen Infrastruktur, um die Ukraine kampfunfähig zu machen, diese Regierung, dann eben die Minderheiten zu schützen, die Möglichkeit eines Bürgerkriegs, wie man das in den letzten 8 Jahren gehabt hat, zu bannen, um vor allem die Perspektive einer Ukraine als Bedrohung für Russland auszuschalten. Das ist hier das Ziel. Ich halte wenig von diesen Behauptungen, Russland greife jetzt die westliche Zivilisation insgesamt an, das können sie gar nicht. Und umso sorgenvoller beobachte ich da auch diese NATO-Erweiterungen jetzt gegen Schweden. Offenbar haben da die Widerstände nachgelassen, auch das eine Nachricht heute in den Zeitungen, dass Erdogan hier etwas sich zurückgenommen hat mit seinem Widerstand gegen Schwedens NATO-Beitritt, auch Finnland. Ist doch irgendwie absurd. Die Finnen und die Schweden haben gegen die viel gefährlichere Sowjetunion ohne NATO-Beitritt bestens überlebt. Und jetzt mit Russland, das schwächer ist als die Sowjetunion, da macht man plötzlich auf NATO-Beitritt. Das ist nicht gut in den Resultaten, weil es wird auf russischer Seite natürlich das Gefühl der Einkreisung verstärken. Das ist das ganz große Problem, das man im Westen nicht zur Kenntnis nehmen will, dass eben aus Sicht der Chinesen, aus Sicht der Russen die NATO einen aggressiven Charakter angenommen hat. Aus Sicht der Russen und der Amerikaner, der Russen und der Chinesen. Und da hilft es überhaupt nichts, wenn wir denen sagen, ihr seid verrückt, ihr spinnt, ihr bildet euch das nur ein. Das wäre dann dieser Bedrohung noch die Verachtung hinzuzufügen, dass man diese Sicherheitsbedenken nicht ernst nimmt. Und das ist eben jene gefährliche toxische Stimmungsmischung, diese toxische atmosphärische Vergiftung, die da stattfindet, die eben auch die Temperatur antreibt, eine Klimaerhitzung in der Geopolitik betreibt, die mich viel, viel mehr vorantreibt, die mich viel, viel mehr besorgt als diese Klimaparanoia, die in den Medien sonst kultiviert wird. Interessant, Südafrika in den Medien kritisiert. Warum? Wegen eines BRICS-Gipfels, das sind diese Staaten, Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika. Und die Südafrikaner, sie weigern sich, Putin hier aufgrund eines Haftbefehls des Kriegsverbrechertribunals nicht mehr einzuladen. Und ich empfinde es als doch bedenklich, wenn ich in einer neuen Zürcher Zeitung lese folgenden Satz, neue Zürcher Zeitung, immerhin ein schweizerisches Blatt, bürgerlich, am Dienstag gab sie bekannt, also die südafrikanische Regierung, dass allen Teilnehmern des Treffens diplomatische Immunität zugesichert würde, also auch dem Kriegsverbrecher Putin. Dem Kriegsverbrecher Putin. Das wird nicht einmal mehr als mutmaßlicher Kriegsverbrecher bezeichnet. Also die Gerichtshöfe der Moral, die Gerichtshöfe der Medien haben hier ihr Urteil gefällt. Und da bin ich dagegen. Das lehne ich ab. Das widerstrebt mir. Ich meine, vor 20 Jahren haben wir gesagt, der Kriegsverbrecher George W. Bush, der Kriegsverbrecher Bush. Ich meine, die Amerikaner haben sich damals auch zu Recht bedroht gefühlt nach 9-11, ob jetzt der Krieg in den Irak zu tragen, ob das die richtige oder die falsche Entscheidung war. Natürlich waren die meisten damals der Meinung, das war völlig falsch, ein riesiger Irrtum. Aber nochmal, aus der Sicht der Amerikaner fühlten sie sich bedroht, weil Saddam Hussein damals, der irakische Diktator, hat mit Massenvernichtungswaffen implizit jongliert und gedroht, die er nicht hatte. Und dieser Bluff hat dann für ihn, aber auch für die Amerikaner und für die Welt tragische Konsequenzen gehabt. Aber die Amerikaner haben aus einer Bedrohungsgefühlssituation heraus gehandelt. Das ist etwas sehr Wichtiges in der Geopolitik und man weigert sich bei uns, überhaupt nur zur Kenntnis nehmen zu wollen, dass es solche Bedrohungsgefühle gibt und dass der Westen eben Auslöser solcher realen Bedrohungsgefühle Gefühle ist. In Wien wollen sie das Denkmal des Bürgermeisters Karl Luger, man hat mir gesagt, wie man es aussprechen muss, Luger, bitte verzeihen Sie, liebe Österreich, ich kann das nicht richtig aussprechen, dieser Bürgermeister zu Beginn des 20. Jahrhunderts, der auch antisemitische Parolen verbreitet hat, aber gleichzeitig Wien in vielerlei Hinsicht modernisiert. Jetzt möchte man dieses Denkmal, ein berühmtes Denkmal von ihm, auf eine schiefe Bahn stellen, um die eigene Gesinnungsempfindlichkeit hier darzulegen. Das ist eine typisch österreichische Aktion, hier wie das Gutmenschentum sich politisch manifestiert, typisch österreichisch in dem Sinn. Die Amerikaner würden natürlich so ein Denkmal sofort absägen, die Deutschen auch. In der Schweiz könnte ich mir vorstellen, im zwinglianischen Zürich, mit dem linkszwinglianischen Zürich, wobei da viele auch linke Katholiken am Ruder sitzen, in unserer Stadt hier, die würden das abrasieren. Aber in Österreich, da hat man eben den Kompromiss, man stellt das dann leicht schräg in die Landschaft. Irgendwie widerstrebt mir das Ganze. Aber es hat auch irgendeinen gewissen Charme, ein Denkmal, zu dem man nicht mehr so ganz stehen kann, das einfach etwas schief in die Landschaft zu rücken, um damit zum Ausdruck zu bringen. Wird dann zumindest ein Denkanstoß damit verursacht. Also je länger ich darüber nachdenke, desto mehr kann ich mich dafür erwärmen. Vielleicht haben Sie noch ein paar interessante Argumente dazu. Ist das richtig, so ein Denkmal schräg zu stellen, weil einem aus heutiger Sicht bestimmte Dinge nicht mehr gefallen, die damals offensichtlich, als das gesagt wurde, nicht als dermaßen skandalös erachtet worden sind? Also ganz generell finde ich es eben falsch, die Geschichte mit der heutigen Moral zurechtzubügeln und zu säubern. Auf der anderen Seite, es ist auch eine Art von Denkmalschändung. Auf der anderen Seite hat das natürlich einen diskussionsauslösenden Effekt. Bin gespannt, wie Sie das sehen. Österreichs neuer SPÖ-Chef hat Kanzlerambitionen. Hans-Peter Doskozil hat sich durchgesetzt. Der in der Migrations- und Sicherheitspolitik eher rechtsstehende SPÖler, allerdings in wirtschaftspolitischer Hinsicht sehr, sehr etatistisch. Die NATO steht vor einem tiefgreifenden Umbau. Gut einen Monat vor dem Gipfel in Vilnius zeichnen sich Änderungen in der militärischen Struktur der Allianz ab. Berlin macht ambitiöse Zusagen. Ja, sie werden jetzt über die NATO immer mehr hineingezogen in die amerikanischen Kriege. Umso wichtiger ist es, da sich entsprechend zu emanzipieren. Allerdings sehe ich überhaupt keine Anzeichen, dass es in diese Richtung geht. In dieser ganzen NATO-Geschichte, speziell Polen, erhebt Ansprüche. Seit dem Zusammenbruch des Warschauer Pakts, schreibt die Neue Zürcher Zeitung, hat sich die Zahl der Mitgliedstaaten mehr als verdoppelt und die Grenze mit Russland sich um ein Vielfaches erweitert. Darauf sind die militärischen Kommandostrukturen bis heute sowohl geografisch als auch personell nicht ausgerichtet. Und die Polen haben nun Ambitionen angemeldet, da ein Oberkommando zu übernehmen. Sage ich Ihnen einfach gute Nacht, weil die Polen sind also da, zumindest mit der heutigen Regierung, total auf Konflikt mit Russland gebürstet. Also die sind bereit, bis nach Moskau durchzumarschieren. In der Schweiz übrigens, noch interessant, ist im Kanton Thurgau ein Gesetz gemacht worden, dass der Polizei es erlaubt, ohne Verdacht, ohne irgendeinen Ursprungsverdacht, einfach Handynachrichten zu überprüfen. Wenn sie kontrolliert werden, müssen sie zeigen, mit wem sie da gerade einen Handykontakt gehabt haben. Themen. Auch Polen laut Bericht an Kämpfen in Belgorod beteiligt. Es gibt polnische Freiwilligenverbände, die an diesen Aktionen auf russischem Territorium teilnehmen. Das ist eine ganz gefährliche Entwicklung, die natürlich bejubelt wird in unseren Zeitungen. Für mich das Gegenteil. Zlatan Ibrahimovic, der Wunderfußballer aus Schweden mit jugoslawischem Hintergrund, hat nun seine Karriere erneut für beendet erklärt. Sehr interessant, einer der ganz grossen Figuren. Linksextreme Gewalt in Leipzig. Der schwarze Block attackierte die Polizei mit Pflastersteinen, Pyrotechnik und Flaschen. Sagen Sie, was Sie wollen. Mein Eindruck ist, die linksextreme Gewalt tobt sich ungehindert raus auf den Straßen, vielleicht auch tolerierter, vielleicht ist das auch der Grund, höchstwahrscheinlich, als die rechtsextreme Gewalt. Hunderttausende protestieren gegen Polens Regierung. Ja, die polnische Regierung offenbart autokratische Züge. Sie wollen den Oppositionspolitiker Donald Tusk dauerhaft aus dem politischen Betrieb ausschließen. In den Schweizer Medien wird die Frage ernsthaft gestellt, darf die Ukraine russisches Territorium angreifen? In dieser Frage äußern sich doch auch schon manifeste Zweifel an dieser permanenten Zelensky-Bejubelung. Vor einem halben Jahr hätte man vielleicht noch getitelt, muss angreifen. Jetzt fragt man sich, ist das wirklich richtig? Also ich beobachte im Medienmainstream wachsende Zweifel an dieser Nibelungentreue gegenüber den Ukrainern. Die Offensive wird ein Höllenunternehmen, auch da der Tagesanzeiger in der Schweiz mit ein paar kritischen Bemerkungen zu dieser ganzen ukrainischen Offensive. Extremsportlerin Nathalie Pohl, sie schwimmt 15 Stunden lang neben Haien und hochgiftigen Quallen. In der Schweizer Ausgabe habe ich darüber etwas gesprochen. Der Lockruf der Wildnis. Dann von heute früh in der Nacht Nachrichten. Russische Streitkräfte haben nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums eine ukrainische Großoffensive in der südukrainischen Region Donetsk vereitelt und hunderte ukrainische Streitkräfte getötet. Am Morgen des 4. Juni startet der Feind eine groß angelegte Offensive in 5 Sektoren. Noch interessant, eine ganz aktuelle Nachricht von heute Morgen. Und ein Arte-Film über den Donbass gibt zu reden, weil dort die Auffassung offensichtlich vieler Bewohner des Donbass zum Ausdruck kommt, dass sie sich eben eher Russland zugehörig fühlen, dass sie Angst haben vor ukrainischen Neonazis. Und das ist jetzt nicht in Ordnung. Jetzt kommt der Sender Arte unter Druck, weil er das berichtet hat, weil eben nicht sein darf, was nicht sein kann, weil nicht sein darf. Übers Gendern in den Medien freut sich nur die AfD, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, hier typisch mit diesem etwas herablassenden Duktus. Merz schließt Zusammenarbeit mit der AfD erneut aus. Der CDU-Vorsitzende ist hier strategisch natürlich auf einem Holzweg, denn durch diese absolute schroffe Absage eine Zusammenarbeit mit der AfD, unabhängig von den politischen Themen, verurteilt er das bürgerliche Lager zur Zersplitterung und seine Partei wird da leiden. Und das bestätigt das, was ich Ihnen kürzlich mal gesagt habe, dass eben Friedrich Merz auf dem hohen Ross sitzt, auf dem hohen Ross der Moral. Das ist nie ein guter Punkt, das ist nie ein guter Satz. Die AfD will unsere Demokratie zersetzen. Das sind Schlagzeilen jetzt auch wieder aus der Heute-Morgen-Presse, weil die Medien sich nicht vorstellen können, dass die AfD auch etwas richtig macht. Ein Thema, das ich vielleicht nur ganz am Rande und zum Schluss noch ansprechen möchte, sind diese Vorwürfe gegen Till Lindemann, den Sänger der extrem erfolgreichen Metal-Gruppe Rammstein. Da hat sich eine Frau gemeldet, die gesagt hat, sie sei da von ihm übergriffig angegangen worden in der Garderobe. Andere Frauen hätten sich auch gemeldet. Das heisst, man hätte da eine Art eine Frauenmaschinerie in Gang gesetzt, um da Groupies nach den Konzerten mit den Rammstein-Leuten zusammenzubringen. Da steht dann Aussage gegen Aussage. Man muss natürlich aufpassen, was man sagt. Ich gebe Ihnen hier einfach meinen persönlichen Eindruck wieder. Der könnte auch natürlich falsch sein. Ich glaube nichts davon. Ich meine, das Wesen des der Rockstars besteht darin, dass die von Frauen also richtiggehend heimgesucht und verfolgt werden. Das ist ja sozusagen auch für viele der Rock'n'Roll-Lifestyle, dass sie dann unglaublich angehimmelt werden von Frauen. Und da muss man nicht mit einer Zwangsrekrutierung in diesen Konzerthallen die Frauen prügeln, dass sie in die Garderobe dieser Musiker gehen. Ganz im Gegenteil, die stehen Schlange, aber man muss das vermutlich dann auch logistisch lösen, wie das genau läuft. Und dann gibt's natürlich in diesem Minenfeld der Erotik gibt's natürlich dann Probleme. Gibt es dann vielleicht auch Drogen und gibt es Übergriffe, aber mir muss jetzt einfach niemand erzählen, dass die Frauen, die in eine Garderobe eines Musikers gehen, genauso wenig wie die Frauen, die in ein Hotelzimmer eines Filmproduzenten gehen, dass die nicht ganz genau wissen, was sie machen, dass sie nicht dort stehen, weil sie nicht selber dort stehen wollen. Und dass dies abzustreiten, wäre für mich auch eine Geringschätzung der Frau sozusagen eine, ja, ein mangelnder Respekt gegenüber der Mündigkeit von Frauen. Frauen sind nicht, dumm. Ganz im Gegenteil. Und in diesen Theorien, die jetzt da ausgebreitet werden, und auch seitenlang wird jetzt da geschrieben und geeiertanzt und weiß nicht was alles. Und in diesen Berichten kommt einfach zum Ausdruck, dass man nicht über die Realität sprechen will. Ist eine Tatsache. Rockstars haben immer, das ist Frauensex, das ist Alltag. Und ein Rockstar, der die Frauen zwingen muss, zu ihm in die Garderobe zu kommen, das ist kein Rockstar. Und Till Lindemann ist vermutlich der größte lebende Rockstar derzeit in Deutschland. Also ich glaube, Sie sehen das so ähnlich wie ich, aber man muss das einfach mit einer gewissen inneren Zurückhaltung. Es ist höchste Zeit für Me Too im Rock, schreiben Sie jetzt in den Zeitungen. Ja, das sind einfach diese Gutmenschen so. Natürlich gibt es Rockstars, die sich daneben benehmen. Ich will das überhaupt nicht entschuldigen, falls es solche Fälle gibt. Aber die Behauptung, dass man hier sozusagen eine Art Menschenhandel, Groupie-Handel veranstaltet habe, um Frauen gegen ihren Willen in die Garderobe der Rockstars zu bringen, meine Entschuldigung. Also wer das sagt, der hat sich von der Wirklichkeit verabschiedet. Aber ich weiß, das wird mir jetzt sicherlich von einigen um die Ohren geschlagen werden, diese freizügigen Bemerkungen da am frühen Morgen. Ich werde es aushalten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily Deutschland. Einen wunderschönen Tag und alles Gute.